Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich muss überhaupt mal schauen, ob das so noch überhaupt funktioniert, ob ich das kann. Hallo?
Hallo?
Oh, Philipp Meisel.
Christian Pavlic.
Du!
Du hier und nicht in Kroatien oder was?
Und du auch wieder hier und wir beide hier in diesem Podcast, das ist ja Wahnsinn.
Ich freue mich wie Bolle und bevor wir einsteigen, denn wir haben jede Menge Themen dabei, ein großes, dickes Dankeschön zum einen an die Kollegen, ja, die uns vertreten haben, zum anderen aber und vor allem an euch da draußen, wir haben hunderte Mails bekommen, dutzende Anfragen, Nachfragen, private Nachrichten, was denn los ist, wie es uns geht. Dir geht's prächtig, du siehst auf jeden Fall aus als...
Ich hab ein paar Sommersprossen bekommen.
Hättest du nicht viel anbrennen lassen da unten, genau, richtig. Und bei mir, Leute, ich bin zumindest so weit wieder hergestellt, dass ich hier sein kann. Es ging mir eine Weile gar nicht gut. War im Krankenhaus, wie sie das gehört, bei solchen Sachen. Und die Ärzte sagen, ich habe ganz gute Chancen, wieder der Alte zu werden. Insofern vielleicht an euch da draußen der Aufruf. Wenn ihr über 35 seid, geht euch regelmäßig testen lassen, lasst euch durchchecken von oben bis unten. Hört auf zu rauchen. Ja, ich rauche seit 5 Wochen nicht mehr und zwar aus guten Gründen. Und dann kommt ihr vielleicht um so eine Nummer rum wie ich. Aber jetzt genug mit den Rückblicken.
Aber ich darf noch ganz kurz sagen einfach. Ja. Es ist einfach wahnsinnig schön. Dieses Gefühl hier mit dir in diesem Aufnahmeraum zu stehen, das hat mir gefehlt, selbst an der Adria und einfach großartig. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch Spaß habt mit dieser Folge, in der wir auch mit Dirk Preis, unserem Sportchef, sprechen werden, genau, der uns in den vergangenen Wochen dankenswerterweise mit vielen anderen Kollegen und Gästen bestens ersetzt hat. Da sind wir echt froh drum, dass die ganze Podcast-Geschichte weitergelaufen ist. Also mit Dirk Preis werden wir im weiteren Verlauf der Folge noch sprechen und wir blicken da vor allem auf den ganzen Themenkomplex Mitgliederversammlung und wie weiß ich, soll ich sagen, die heiligen drei Könige oder die drei Fragezeichen?
Also die skurrilste VfB-PK seit der legendären von Robin Dutt zumindest. Ja. Aber wir kommen nachher noch dazu.
Und da freuen wir uns drauf. Und ich glaube, worüber sich der VfB und seine Fans auch freuen, Philipp, um mal direkt eine semi-ordentliche Übergabe, Überleitung hinzukriegen, worüber man sich also auch beim VfB gefreut hat, ist, denke ich, der Punktgewinn beim FC Bayern München, über den wir jetzt sprechen wollen. 2-2. Wie im vergangenen Mai, der VfB entführt einen Punkt aus München. Die einen sagen, es hätten sogar auch 3 sein können oder müssen oder dürfen. Aber ich glaube, dem einen Punkt, den nimmt man auch gerne mit, ne?
Die neue ungeschlagene Serie im Schlauchboot zu Fröttmanning, ja, die wollen wir mal zuerst behandeln. Also ich habe, seht's mir nach, wenn die Sprache noch nicht so ganz sauber funktioniert wie vielleicht davor. Ich habe da ein gutes Spiel gesehen vom VfB und zwar über 90 Minuten, wenn auch mit einem kleinen Durchhänger hier und da. Das ist aber normal, das hat jede Mannschaft über 90 Minuten. Ich habe wieder mal exzellenten Support erlebt, wie immer, wenn der VfB in München ist. Das ist einfach hörbar und sichtbar. Und ich glaube, unterm Strich kann man schon so sehen, wie Trainer Materazzo, der nachher gesagt hat, ich bin schon zufrieden, das geht in Ordnung so, auch wenn natürlich die beiden Szenen, du hast schon angesprochen, hast, die vielleicht dann auch 2 Tore mehr gegeben hätten. Wollen wir bei der ersten Szene bleiben? Ja, also Kimmich, Führig. Ja, warst du in der Notaufnahme, hast du vorbeigeschaut, wie es Joshua geht nach dem Spiel? Oder?
Ich habe mir ein paar Minuten wirklich ernsthafte Sorgen um die Fortsetzung der Karriere von Joshua Kimmich gemacht und bin froh, dass es offenbar dann doch weitergeht, er gegen Barcelona dann auch gleich spielen können. Nein, Spaß beiseite, es war natürlich echt eine hochdiskutable Szene, die man von beiden Seiten beobachten kann. Ich glaube, der Kernpunkt, über den wir hier diskutieren, ist nach meiner Ansicht nicht, ist es ein Foul oder ist es kein Foul. In meinen Augen geht es darum, muss oder darf oder soll der Videoschiedsrichter hier eingreifen. Denn es kann mir ja keiner sagen, dass Schiedsrichter Dingert das Zupfen oder den Kontakt zwischen Führig und Kimmich nicht wahrgenommen hat. Er hat ja gesehen, was da passiert ist. Und er hat gesehen, dass Kimmich sozusagen das Spielen unterbrochen hat und, glaube ich, 3 Sekunden später erschrocken ist, weil er gesehen hat, oh fuck, die schießen ja ein Tor. Und sich dann halt eben angefangen hat zu beschweren. Und der Punkt ist einfach, dass dieser Videoschiedsrichter einzugreifen hat, wenn dem Schiedsrichter irgendwas komplett durchgegangen ist. Das heißt, wenn er etwas nicht wahrgenommen hat und nicht gesehen hat oder falsch und Dingert hat in dieser Situation einfach alles gesehen und hat eigentlich, das erwarte ich von einem anständigen Bundesliga-Schiedsrichter, diese Situation dann eben so zu bewerten. Und er hat sie im ersten Moment bewertet, dass es kein Foul war und Tor für den VfB. Und ist dann eben rausgegangen, auch nach dem Reklamierarm von Manuel Neuer und hat dann seine Entscheidung revidiert. Und das stört mich an der Geschichte. Ich verstehe Menschen, die sagen, das ist doch kein Foul, wegen dieses Zupfers fällt er doch nicht hin. Ich verstehe aber auch Menschen, die sagen, naja, für diesen Zupfer, wenn der im Mittelkreis passiert, kriegst du wahrscheinlich einen Freistoß gepfiffen. Also ich verstehe tatsächlich beide Ansichten. Was ich nicht verstehe ist, dass Christian Dingert diese Szene sieht, bewertet, Tor gibt und dann rausgeht, weil die Videobilder werden da nichts anderes hergeben, wie das, was er mit seinen eigenen Augen wahrgenommen hat. Und das stört mich an der Geschichte.
Du bist für mich schon viel zu sehr bei den Symptomen, anstatt die Ursachen zu diskutieren. Ja, klar, kann man so sehen, aber es ist nur Symptom. Ursache ist, der VAR muss abgeschafft werden. So kannst du das nicht weitermachen. Das gilt ja nicht nur für diese Szene, sondern für viele andere, auch am Spieltag jetzt. Das ist so nicht zukunftsfähig. Ja, die müssen sich das alles anschauen, komplett resetten und Änderungen vornehmen, weil so kannst du nicht weitermachen. Und zum Zweiten, und das ist für mich das größere Thema, vielleicht ist nicht ganz so auf die Dingert-Szene bezogen, aber auch auf, sag ich mal, den Gesamtspieltag oder die Gesamtsaison bisher. Wir haben in Deutschland ein grundsätzliches Qualitätsproblem.
Und das ist offensichtlich.
Bei den Schiedsrichtern. Das ist einfach nicht gut, ja. Da fehlt mir in so vielen Fällen Fingerspitzengefühl. Es fehlt mir auch vor allem Expertise durch Urs Meier, der wir hier auch schon hatten als Einspieler mal, ja, der hat es am Wochenende gesagt, wir haben zu viele Regelbuchschiedsrichter. Und genau so ist es. Die pfeifen nach dem, was in dem Buch steht, aber sie pfeifen, das ist wie so Paragraphenreiter. Wenn du ein Fußballer, der solche Szenen sieht, der würde die vollkommen anders bewerten, weil er auch weiß oder besser weiß, was für eine Tragweite hat so ein Zupfer, wie ist das und jenes zu bewerten. Und das kannst du so, finde ich, nicht weitermachen. Das Problem ist, du kriegst es nicht über einen Knopfdruck, über einen Fingerschnipser geregelt, sondern es ist ja eine Phase von mehreren Jahren, die du brauchst, um diese Qualität bei den Refs wieder auszubilden.
Das beste Beispiel für diese These ist das, was der Schiedsrichter nach dem Spiel Hertha Leverkusen gesagt hat. Also wie er lehrbuchhaft versucht hat zu begründen, warum er diesen Elfer nicht gegeben hat.
Fast schon drollig.
Ja, er hat und du nimmst ihm das ja ab, du hörst ihm ja zu und denkst, ach Gott, du bist ja schon süß, ne? Du guckst halt, du schlägst wie so ein Jurastudent den Schönfelder auf.
Genau,
und da steht halt drin, das ist die Definition für Handspiel, das ist Frage 1, das ist Frage 2, ich muss beide Fragen verneinen. Das klingt wirklich wie, also wer schon mal Jura-Klausuren geschrieben hat, das ist wirklich so. Und sagt dann halt, ja, dann ist es halt für mich kein Elfmeter. Ärgert mich wahnsinnig. Und zweites Argument, das deine These durchaus bekräftigt, ist, das reicht, wenn man dann unter der Woche einfach Champions League schaut und dann einfach sieht, wie international solche Situationen gehandhabt werden, mit viel weniger Tamtam, mit weniger Unterbrechung, mit kürzeren Unterbrechungen und in den meisten Fällen mit korrekteren Entscheidungen. Die sind auch nicht fehlerfrei, aber das zeigt ja dann halt einfach, dass es halt doch auch anders geht.
Jetzt guckst du mal die letzten Großturniere an, dann suchst du mal die deutschen Schiedsrichter, die dabei mitgewirkt haben. Da kannst du mit der Lupe suchen. Das hat natürlich auch seinen Grund. Ja.
Und, allerdings einschränken noch, Philipp, ja, ganz kurz, weil du ja den VAR schon
ganz kurz, beerdigen wir können wolltest. Nicht ganz kurz.
Für mich ist das halt wiederum so, ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, aber dass der Videoassistent oder der Videoschiedsrichter seine Daseinsberechtigung und aus meiner Sicht sogar absolut da sein muss, wurde halt dann eben in der 92. gezeigt. Weil das war für mich eine Prototyp-Szene, wie Videoschiedsrichter funktioniert. Ja, eine Szene, die wir als Zuschauer vor dem Fernseher oder im Stadion nicht wahrgenommen haben, die der Schiedsrichter so nicht wahrgenommen hat, der einfach nur gesehen hat, der Schuss von Guirassy geht in den Himmel, aber dass dann De Ligt, wie man so schön sagt, De Ligt, ja, habe ich geübt, ihm dann tatsächlich auf den Schlappen tritt, das haben dann erst die Videobilder hergegeben. Und das ist dann für mich die Situation gewesen, wo ich sage, jo, und genau deswegen brauchen wir den Videoschiedsrichter und so muss er eigentlich funktionieren. Und das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn die Entscheidung so auf der anderen Seite gefallen wäre, weil da bin ich echt objektiv. Da bin ich so ein Gerechtigkeitsfreak und allein die Szene hat mir wieder gezeigt, naja, das Ding ist schon gut, dass man es hat.
Sozusagen wurde im Kölner Keller das Licht angemacht. Ja?
Oh, stark, ja. Das hat mir gefehlt.
Ja, sehr gut. Vielleicht eins noch, weil es mir gerade so hängen blieb nach dem Ding. hat ein Christian, ich habe mal Kommunikationswissenschaften studiert, Pavlic etwa Jura-Klausuren geschrieben, irgendwann mal zwischendurch oder was?
Er musste sich auch mal mit Dingen wie BWL und öffentlichem Recht auseinandersetzen und da schreibst du wirklich solche Geschichten wie nach Definition ist das so, vorliegend ist das so, daher ist das im Ergebnis, Subsumption nennt das der Hobbyjurist und das hat für mich aber in der Bundesliga wenig zu suchen, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe Gänsehaut, Christian, ich habe Gänsehaut. Vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Folge machen, in der wir von uns nur in der dritten Person sprechen. So wie Lothar Matthäus, der sagt, ein Lothar Matthäus, ne? Ja, wäre eigentlich ganz geil.
Kommen wir aber zum Kick noch.
So sieht's aus. Ist ja auch noch ein bisschen was im Nachgang passiert oder im Spiel sogar. Aber vielleicht erst mit dem Nachgang möchte ich gerne kurz einsteigen, von hinten sozusagen. Sven Mislintat hat nach dem Spiel natürlich kein Mikro gescheut und hat auch wieder mal deutlich zum Ausdruck gebracht, was er denn von diesem Schiedsrichterauftritt hält. Ja, und das war nicht das erste Mal in der Saison. Glaubst du, wo natürlich die Einwände sind berechtigt, also so ist es nicht, ja, aber glaubst du, dass es grundsätzlich dem Club schadet? Ich meine, wir haben jetzt schon 3 Platzverweise, Matarazzo auf Tribüne mit Spielsperre. Sollte man da vielleicht nicht hier und da ein bisschen defensiver sein im Ausdrücken seines Unmuts?
Auf diese Frage, Philipp, antworte ich gerne mit einer Gegenfrage. Schadet denn das, was Christian Streich macht, dem SC Freiburg?
Der ist ja hip.
Der ist hip. Und aber wenn wir ehrlich sind, macht Christian Streich nach gefühlt allen 2-3 Bundesligaspielen genau dasselbe. Stellt sich nämlich vor die Kamera, ist pikiert, ist bockig und bemängelt, dass seine armen kleinen Freiburger benachteiligt werden. Übrigens auch direkt vor dem VfB-Spiel ist das passiert. Ne?
Ja,
dann weißt du, wenn sowas passiert, also ohne jetzt jemandem was zu unterstellen, aber du weißt, wenn Christian Streich sowas sagt, dann gibt's in der Woche drauf garantiert keinen Elfmeter gegen den SC Freiburg, wie es dann eben beim VfB-Spiel passiert ist. Und mich nervt Christian Streich in dieser Hinsicht, ja, so sehr ich ihn in vielen anderen Punkten schätze, aber in der Hinsicht nervt er mich und er schadet aber seinem Club, finde ich, nicht unterm Strich. Und Sven Mislintat, kann ich mir vorstellen, dass er den einen oder anderen Nicht-VfB-Fan damit möglicherweise nervt. Aber ich glaube auch nicht, dass er dem VfB damit schadet. Vielleicht ist es die eine oder andere Szene drüber, weißt du, wie bei dem zweiten Foul, was ja wirklich ein klares Foul war, dass er da auch nochmal so an die Decke geht. Aber im Kern, im Eifer des Gefechts, in der Hitze der Nacht, 10 Minuten nach dem Spiel, haust du halt mal einen raus.
Jein, ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich gehe jeden Kritikpunkt mit, den er angebracht hat. Ich gehe auch die Art und Weise mit. Aber es hat eben Auswirkungen. Und da sind wir wieder bei den Schiedsrichtern und ihrer lehrbuchhaften Pfeiferei. Mhm. Weil genauso lehrbuchhaft, wie sie pfeifen, genauso, sag ich mal, kritikunfähig sind sie, wenn eben Kritik kommt, berechtigt oder unberechtigt. Und genauso borniert, pikiert und vielleicht auf Deutsch gesagt angepisst, gehen sie halt dann vielleicht im nächsten Spiel mit dir als Club, als Mannschaft, als Ganzes. Die Unit ist ja nicht nur die Elf, die auf dem Platz stehen, sondern alle, die im Stadion sind, unten um. Und das könnte halt schon ein Thema werden. Insofern weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich kann es aber auch nicht genauer fassen. Genauer fassen kann ich dagegen, dass der VfB einen Kalajdzic-Ersatz verpflichtet hat, kurz vor Schluss, der wirklich diesen Namen und diese Kategorisierung, der Name ist ja nicht, zurechtträgt, oder? Was meinst du?
Erstmal bessere Überleitung als meine jetzt vorher vor 10 Minuten. Ja.
Ein Christian Pavlic spendet Applaus, auch mal spontan.
Hast du nicht verlernt, ja, sehr gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir das Spiel angeschaut habe, aber, und das möchte ich auch gerne noch erwähnen, auch das, was Gerassi nach seinen Einwechslungen in Unterzahl in Köln und gegen Schalke gemacht hat, fand ich schon wichtig, nämlich Bälle festmachen, Arsch raus in bester Carsten Janka-Manier.
Macht er besser als Kalajdzic.
Definitiv.
Das ist der Punkt, wo er definitiv ein Plus ist.
Definitiv. Das hat mir schon imponiert und dann aber auch das, was über die gesamte Spielzeit in München passiert ist. Und noch da, du hast gerade Sascha Kalajdzic erwähnt, dem wir an der Stelle gute Besserung wünschen.
Absolut, ja.
Ohne jetzt da irgendwie ihn schlecht reden zu wollen. Ihr wisst alle, wie sehr wir Sascha Kalajdzic und das, was er beim VfB gemacht und geleistet hat, schätzen. Aber wenn es etwas gibt, was mich ein bisschen manchmal, oder wo ich dachte, da hat Sascha Kalajdzic Luft nach oben, dann war das für mich das Thema Körpersprache, Haltung. Und also Kalajdzic hatte manchmal so Nachmittage, wo er dann irgendwie 2 Bälle nicht kriegt oder einen Fehlpass spielt oder vorne die Chance nicht reinmacht, dann hing schnell die Schulter. Der Kopf ging runter und das war so, boah, na, heute wird das nichts mehr. Und bei Serhou Guirassy hatte ich genau das Gegenteil. Ja, der kriegt ein Tor abgepfiffen. Der kriegt ein zweites Tor abgepfiffen, was er übrigens sehr schön reinmacht. Der ballert ein Ding an die Latte. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, kurz vor dem Elfmeter. Ich habe für einen ganz kurzen Moment habe ich mir überlegt, so, boah, wenn der jetzt auch noch nicht reingeht, dann sprechen wir alle und die Medien und die Fans von dem gebrauchten Nachmittag. Aber der Spieler ist wie sagst du so schön, der scheißt sich nix, nimmt die Kugel und ledert die so dermaßen lehrbuchhaft oben rein, dass Manuel Neuer nur hinterher gucken konnte. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also genau diese Körpersprache, ich lasse mich nicht von einem, zwei, drei Tiefschlägen runterbringen, sondern ich mache hier weiter bis zur letzten Sekunde. Das ist was dem VfB wahnsinnig gut getan hat. Und allein deswegen ist er für mich schon ein großer Gewinn, völlig unabhängig davon, dass er anscheinend die Dinger sauber reinmacht.
Die Qualität des Elfmeters konntest du sehr gut an Manuel Neuer ablesen,
ja,
respektive an seiner Reaktion. Ja, er wurde nicht nur ausgeguckt, sondern das Ding wurde auch noch so perfekt da oben in den Winkel geschweißt, dass er nur noch auf die Knie gehen konnte. Nicht mal mehr die Kraft, den Reklamierarm zu heben, hatte er noch. Ja, also großartig. Aber grundsätzlich fehlt mir noch wirklich ein paar Spiele über 90, die ich auch live sehen kann, auch mal ein paar Trainingseinheiten. Deswegen möchte ich ihn noch nicht so ausführlich eingehen, vielleicht auch abschließend bewerten, aber es scheint so, als sei dem Sportchef da ein guter Griff gelungen. Wollen wir mal kurz hören, was der Trainer noch zur Performance von der neuen Nummer 9 zu sagen hatte?
Unbedingt. Das sagte Pellegrino Matarazzo am Samstagnachmittag neben einem übrigens ziemlich angesäuerten Julian Nagelsmann, der sich das alles anhören musste. Pellegrino Matarazzo zu Serhou Guirassy.
Zu Serhou, fand er, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Für sein Erster hat gezeigt, dass er unseren Fußball versteht, beziehungsweise in allgemein lernfähig ist und taktisch intelligent ist. Hat viele Bälle festgemacht, die wichtig waren für uns, Kopfballduelle gewonnen, kann mitkombinieren und hat auch gezeigt, dass er eine Abschlussstärke hat. Hat mir sehr gut gefallen.
Für mich reicht das erstmal, für mich aber auch. Auch wenn das vielleicht viele anders sehen werden, bleib ich dabei, er ist nicht der Spieler, der das Spiel als Man of the Match, auch wenn ihr ihn dazu gewählt habt, ja, oder die Kollegen, wir waren noch nicht im Dienst, für mich ist es Atta. No Atta, no Points, hieß mal eine Folge von uns. Und ich finde, am Sonntag war wieder zu sehen, mit welcher Vehemenz sich dann Carrasco am Schluss gegen die, sag ich mal, Übermacht gestemmt hat, den Laden zusammengehalten hat und für mich maßgeblich war, dass dieses Spiel 2-2 enden konnte.
Wenn wir schon bei Pellegrino Matarazzo sind, dann hören wir doch gleich, was er zu Atakan Karasor zu sagen hat.
Ich finde, dass Atta ein sehr ordentliches Spiel heute gemacht hat. Hat geführt, vor allem, ist ein Spieler, der führt, seinen Mund aufmacht, seinen Mitspieler erreichen kann mit seiner Ansprache. Der kommt einfach bei den Jungs gut an, gewinnt viele Zweikämpfe, schließt auch die Räume, das hat er gut gemacht. Sicherlich geht es bei jedem Spieler ein paar Prozente immer noch nach oben und hat da vielleicht einen 10-minütigen Durchhänger gehabt in die zweite Halbzeit, aber ist einer, der beißen kann und drüber gehen kann. Und deswegen spielt er auch 90 und hat die Fähigkeit zu leiden. Hat gelitten und es war wichtig, dass er auf dem Platz geblieben ist.
Ja, sehr interessante Aussagen und ich gehe auch absolut bei dir mit. Vielleicht hatte der VfB an dem Nachmittag sogar zwei Man of the Match.
Man.
Gabi Rubens in Kroatien ein paar Folgen wieder geschaut. Das ist eine Sitcom, die fast.
Mache ich übrigens mit meinem Sohnemann. Wir haben so ein Buch, wo so Tiere drin sind und er deutet immer auf die Tiere und ich muss dann quasi das Geräusch machen, das das Tier macht oder so. Ja? Und dann, wenn er dann auf das Schaf zeigt, muss ich immer Mäh machen. Ja? Und mittlerweile mache ich sogar so, sage ich, Vincent, zeig mir mal das Mäh. Dann macht er und deutet auf das Schaf.
Ne? Siehst du?
Wir schweifen ab, Entschuldigung.
Aber für alle, die Englischklausuren vor sich haben, der Plural von Man ist nicht Mans, sondern Man. Also vielleicht zwei Man auf der Match. Aber ich glaube, die Frage tatsächlich, ob du Guirassy oder Karasor willst, hängt vielleicht auch damit ab, worauf du den Fokus legen wolltest bei dem Spiel. Also da gibt es halt zwei, so wie ist jetzt der Plural von Fokus? Fokusse.
Okay.
Foken. und zwar natürlich richtest du den Blick auf die Offensive, die sehr, sehr solide war, vor allem nach der Pause. Also im ersten Durchgang war das natürlich noch sehr reserviert. Da wollte man ein bisschen gucken, dass der Rückstand vielleicht nicht so groß ist, genauso wie bei dem Spiel im Mai. Und dann aber, was nach der Pause passiert ist, war das offensiv sehr, sehr ordentlich. Hohes Pressing, immer mal wieder in Phasen sich zurückfallen lassen, aber in anderen Phasen einfach wieder draufgegangen. Damit sind die Bayern wirklich nicht so wirklich zurechtgekommen. Oder du richtest eben den Blick auf die Defensive, wo eben ein Atakan Karasor ein mit eines der besten Spiele im VfB-Trikot gemacht hat, in meinen Augen. Auch unter Schmerzen am Ende das Ding durchgezogen hat. Ganz viele Räume erschlossen, geschlossen und immer da gewesen. Ganz, ganz wichtig für diese Partie, in der tatsächlich, wie ich finde, auch wenn es dann kein Sieg war, aber in der der Matchplan von Pellegrino Matarazzo aufgegangen ist. Weil dazu gehörte auch ein Stück weit, ich glaube, so ehrlich dürfen wir sein, in der 75., 80. vielleicht nur mit einem hinten zu liegen, nicht mit zwei. Da darfst du dich auch bei Florian Müller übrigens bedanken, der das 3-1 durch Gnabry verhindert. Ja. Und dann am Ende zuzuschlagen, weil eben auch dieses VfB-Spiel für die Bayern so im Sandwich kam zwischen Inter und Barca. Und du hast all das genauso bekommen. Ja, die Bayern, die sich vielleicht ein bisschen zu genügsam waren, nur mit einem Tor geführt, dann gedacht haben, das schaukeln wir schon runter. Und der VfB, der am Ende nochmal ordentlich Druck gemacht hat und belohnt wurde. Also für mich tatsächlich Atakan Karazor, Serhou Guirassy, auch Florian Müller. All das brauchst du, diese ganzen Komponenten, wenn du in München was mitnehmen willst.
Ich gehe sogar noch weiter und sage, der Matchplan beinhaltete 3 Punkte. Weil so schätze ich die Attitüde von allen da unten ein. Da kenne ich den Trainer auch gut genug, dass ich weiß, dass der nicht dahin fährt, um irgendwo einen Punkt sich zu ermauern, sondern er wollte das Spiel gewinnen. Und das bringt mich halt wiederum zu der Frage, 6. Spiel, 5. Unentschieden, wieder nur ein Punkt, ist es zu wenig? Auch wenn es gegen die Bayern war, Christian?
Im Gesamtkontext würde ich sagen, nicht, was das Spiel an sich anbetrifft, hätte der VfB es durchaus gewinnen können. Ich für meinen Teil traue viel mehr diesem Bremen-Spiel nach. Das nervt mich noch in vielerlei Hinsicht. A, weil du völlig unnötig dieses Tor bekommen hast. B, weil ich glaube, dass Werder Bremen die ganze Saison über sehr zehren wird von diesem Moment. Also ich traue tatsächlich einem Sieg in München nicht so sehr hinterher, wie ich mir in Bremen hinterher traue.
Das ist ein sehr differenzierter Blick auf die Tatsachen, Christian. Deswegen haben wir dich hier eingekauft. Ja? Ich würde vorschlagen, wir treffen uns nächste Woche wieder hier in diesem schönen kleinen Podcast-Kämmerchen. Dann vielleicht mit Steffen Görsdorf aus Berlin mit dabei. Und dann sprechen wir mal über die ersten 7 Spiele in der Länderspielpause ist und ziehen mal so ein erstes Fazit. Auch wenn noch keine 10 Spieltage gespielt sind, dann können wir nochmal auf dieses Thema eingehen. War es genug? War es zu wenig? Wie sieht's aus? Mickey Maus. Aber
wenn wir schon bei Facetten, wenn wir da schon dabei sind, dann holen wir uns das jetzt auch direkt ab, nämlich nach all dem, was am Wochenende sportpolitisch beim VfB passiert ist. Mitgliederversammlung, Personalien und. Und dazu holen wir uns jetzt unseren Dirk Preis in die Kabine. So, dann sind wir, wie zu Beginn angekündigt, jetzt zu dritt in unserer Aufnahmekabine und begrüßen den Sportchef Dirk Preis ganz herzlich bei uns in der Runde. Dirk, grüß dich und an dieser Stelle auch nochmal persönlich vielen Dank fürs Einspringen die vergangenen Wochen.
Ja, gerne und ja, euch beiden herzlich willkommen zurück und ja, alle anderen, die jetzt noch zuhören, die es bis hierhin geschafft haben, auch hallo und herzlich willkommen in dieser Folge.
Ja. Immer gut zu erwähnen, die es bis hierhin ausgehalten haben. Aber es ist ein gutes Stichwort, Dirk, bis hierhin ausgehalten. Wir wollen über die Mitgliederversammlung sprechen vom Sonntag. Wir wollen auch über die PK am Tag danach sprechen. Aber erstmal zur Mitgliederversammlung. Du warst vor Ort. Ich hatte so aus der Ferne so ein bisschen mit dem halben Auge beobachtet und habe so wahrgenommen, für jemand, der wie wir durch die letzten Jahre gestellt wurde, durch WLAN-Gates, Rücktritte, Personenschützer, Abbrüche, war es eine relativ unspektakuläre Nummer, oder?
Man könnte sagen langweilig, aber das soll man nicht machen. Das ist ja auch mal schön für alle Beteiligten und auch für uns, wenn es mal ohne größere Reibereien und die ganz großen Aufreger vonstatten geht. Es war tatsächlich eine harmonische Mitgliederversammlung. Es waren allerdings natürlich auch nicht arg viele Menschen da. Wenn man überlegt, 76.700 ist der aktuelle Stand an Mitgliederzahl. Es waren, glaube ich, in der Spitze knapp unter 600 Mitglieder in der Porsche Arena. Das ist natürlich dann auch sehr überschaubar. Es gab nicht die großen brisanten Themen, es gab keine Wahlen. Von dem her ging das Ganze eigentlich sehr unspektakulär über die Bühne, bis dann irgendwann natürlich die 3 Namen bekannt gegeben wurden, die ja dann am Tag danach auch noch Thema waren in der Pressekonferenz und seitdem ja die Diskussionen so ein bisschen beherrschen rund um den VfB.
Vielleicht noch ganz kurz zu den harten Fakten. Es wurde ein finanzielles Ergebnis präsentiert. Es wurden Satzungsänderungsanträge zur Wahl gestellt. Fangen wir mal mit den beiden Sachen an, bevor wir zu den Personalien kommen, die klar natürlich das mediale Echo beherrschen, immer noch beherrschen. Was ist denn dazu zu sagen, zu den Finanzen und zu den Satzungsänderungen?
Also ich fange mal hinten an, da waren die Satzungsänderungen, die waren auch ganz am Ende der Veranstaltung dann Thema. Die waren jetzt keine Satzungsänderungen, die von Mitgliedern eingereicht worden sind, sondern es waren Dinge, die diese Satzungskommission erarbeitet hat, die sich ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt am Zug ist, 2 Jahre oder so.
Knapp sowas, ja, soweit ich weiß, ja.
Unterschiedlich besetzt, also sind ja vom Vereinsberat Leute dabei, aber auch externe Experten für solche Themen, Juristen, die haben sich da ein paar Dinge vorgenommen. Ein Thema war Verankerung 50+1 in der Satzung. Das ist durchgewunken worden, ist angenommen worden, wie alle anderen Anträge auch, bis auf einen, und das war eben dieser Antrag, soll die Mitgliederversammlung auch gestreamt werden künftig, dass die Leute eben nicht in die Porsche Arena oder Schleierhalle kommen müssen oder sonst wohin ins Stadion. Das ist knapp abgelehnt worden, hat glaube ich 70% Zustimmung. Es braucht aber für so Satzungsänderungen ja immer 75%, deshalb ist das nicht durchgegangen.
Hätte ich gleich die Frage dazu, damit machst du dir doch eigentlich noch, wenn das durchgegangen wäre, hättest du dir ja sofort ein zweites Thema aufgemacht, nämlich das nach den Abstimmungsmöglichkeiten. Ne? Also wenn du es für alle sichtbar streamst, ja, sollten ja auch alle irgendwie dann Möglichkeit zum Wählen haben, das digitale Abstimmen. Und das wurde, glaube ich, meine, wurde nicht schon mal drüber abgestimmt? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls wäre das doch ein anhängiges Thema geworden.
Ja, es wurde ja schon viel diskutiert über dieses Thema. Ja, muss man heutzutage was anbieten, damit eben nicht jeder ins Auto, in den Bus, in den Zug oder sonst was sitzen muss. Fahrrad neuerdings ja auch ganz
großes Thema, ja.
Gutes Verkehrsmittel, um an die Arena zu kommen. Nee, im Ernst, das wurde immer wieder diskutiert und natürlich die regelmäßig zu den Veranstaltungen kommen und dann dort eben im Moment auch abstimmen, kann ich schon verstehen, dass die auch sagen, hey, wir nehmen den Aufwand auf uns, wir zeigen da Interesse an der Vereinspolitik, warum soll denn jetzt jeder daheim mal kurz den Rechner anschalten können, vielleicht nur zu den Abstimmungen wieder kommen und ansonsten in der Küche stehen oder Fernsehen gucken oder sonst was.
Netflix und chill. Ne?
Genau, deshalb verstehe ich das ein Stück weit. Man muss sich, glaube ich, in der heutigen Zeit trotzdem überlegen, ob das dann irgendwann noch zeitgemäß ist. Es ist, so hat man jetzt auch wieder gehört, auch ein Kostenfaktor.
Ja.
Also eine hybride Veranstaltung, wo man beides anbietet in der Halle und Abstimmungsmöglichkeiten von extern, die wird nochmal teurer und das Ganze ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Also jetzt waren es wieder über 400.000 Euro, die diese Veranstaltung gekostet hat und 400.000 Euro für dann 600 Mitglieder. Kannst du schön runterrechnen, was das pro
so sieht's
anwesende
aus.
Mitglied kostet.
Ich glaube, das ist was man als allgemeinen Hinweis oder Aufruf vielleicht den Leuten mitgeben kann, also oder darf, wenn ihr Vereinsmitglied seid, wenn ihr Stimmrecht habt, dann nehmt es auch wahr. Und dazu gehört eben auch, dann so eine Veranstaltung in Präsenz zu besuchen, auch wenn es vielleicht, wie in diesem Jahr, eine etwas trockenes Brot ist, ja, im Vergleich zu sonst. Ja. Aber das, angenommen ich wäre VfB-Mitglied, würde ich das natürlich schon als Option für mich sehen. Also sonst nur Mitglied zu werden, weil ich dadurch irgendwie vergünstigt an meine Karten bekomme, das ist ja irgendwo nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, man muss auch vielleicht auch einschränkend auch nochmal sagen, Punkt A hat Dirk gerade angesprochen, es standen jetzt auch nicht die Monsterabstimmungen an. Und Punkt 2, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, zu erwähnen, es war ja meines Wissens noch das letzte Sommerferienwochenende auch. Also vielleicht waren tatsächlich noch die einen oder anderen auch verreist und noch nicht wieder da oder hatten vielleicht ehrlich
standen
gesagt
im Fernpassstau.
Ja, ja, oder schlicht und ergreifend auch keine Lust, vielleicht den letzten Ferientag in der Arena abzusitzen. Also vielleicht ist das auch eine Anregung, vielleicht auch, was die Terminauswahl angeht, da vielleicht mal woanders hinzuwechseln.
Ist ja auch zu meiner Ausführung gerade zu sagen, es gibt natürlich Mitglieder, die haben ellenlange Reisewege oder Anreisewege. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren jemanden getroffen, der kam zu einer, ich weiß nicht, ob es eine MV war oder zum Spiel, von Singapur hergeflogen. Ja, das kannst du natürlich auch nicht jedes Jahr machen, ja, okay. Das ist ja logisch. Ja, aber das sind natürlich Themen, die man damit rein bedenken muss. Dirk?
Ja, aber wenn ich noch einen kurzen Satz noch dazu, in vielen Diskussionen, auch um AG, Verein und so, wurde immer ja dieses Recht auf Mitbestimmung ganz hoch gehandelt. Und das, wie du es gesagt hast, die das anführen, sollten es dann eben auch wahrnehmen. Und da waren sicherlich einige in der Halle, die Stammgäste sind bei diesen Veranstaltungen, die großes Interesse zeigen. An die ist das auch überhaupt nicht gerichtet. Aber
natürlich nicht.
Mitbestimmen so. Kann ich eben nur, wenn ich dann auch, im Moment kann ich das nur machen, wenn ich dann auch da komme. Ja.
Kommen wir zum schwäbischsten aller Themen. Wie sieht's aus mit der Kohle? Wie hast du schon auf dem Konto, Dirk?
Auf dem Konto sind 22 Millionen. Nee, tatsächlich war das die Eigenkapitalsumme, die genannt wurde im laufenden Betrieb, letztes abgerechnetes Geschäftsjahr der AG, muss man sagen. Also nicht VfB insgesamt, sondern hier geht es um die AG, die ja eigentlich nicht Teil der Mitgliederversammlung ist, aber natürlich werden dort auch immer wieder die Themen und Zahlen präsentiert, seit die Ausgliederung vonstatten gegangen ist. Also die AG hat ein kleines Minus gemacht und in dem Zeitraum, der da relevant ist, und es wurde als Erfolg verkauft und kann man, glaube ich, auch nach wie vor als Erfolg sehen, weil ja in diese Bilanz noch deutlich die Corona-Pandemie und die Zeiten der Corona-Pandemie mit reinspielen, und da siehst du eben bei ganz vielen Dingen deutliche Minus. Seit Beginn der Pandemie ist ja auch oft gesagt worden, 90 Millionen Umsatzrückgang, der so nach und nach erst wieder zurückkommt, aber das spielte da noch eine Rolle, deshalb sind die 1, was es da gab an Minus, glaube ich, doch ein Erfolg. Zustande gekommen natürlich auch, weil im Transferbereich da einiges erwirtschaftet worden ist.
Da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal rückführend darauf zu sprechen. Dann gab es, Christian, wie sagt man, im Kroatischen für das schwäbische wunderschöne Wort Zuckerle. Was sagt man da im Kroatischen dafür? Gibt es da was?
Slatkišice. Irgendwie sowas, so ein kleines, sowas Süßes mit dabei, ja. So ein Schleck, könnte man sagen.
Ein Schleck, genau, richtig. Dirk, wie sah der Schleck aus, das Bombole, ja?
Ja, das Bombole. Drei Namen, die in Stuttgart bestens bekannt sind, die auch einiges vorzuweisen haben. Zwei davon Weltmeister 2014. Einer zweimal deutscher Meister mit zwei verschiedenen Vereinen in Das kann, können nicht viele von sich sagen. Natürlich dann auch andere Zeiten beim VfB erlebt. Also Sami Khedira, Philipp Lahm, die zwei Weltmeister, beide Champions-League-Sieger auch. Und Christian Gentner sollen kommen in neuen Rollen zum VfB zurück. Und das wurde auf jeden Fall erstmal bei der Mitgliederversammlung mit viel Applaus quittiert. Vor allem die Namen Lahm und Khedira da natürlich, ja.
Vielleicht die Frage direkt von mir auch an der Stelle. Ich bin da auch gerade zurückgekommen und habe das dann gelesen und habe mir die PK angeschaut, über die wir, glaube ich, auch gleich noch im Detail sprechen werden, Dirk. Aber allein die drei Namen, ich finde, Klaus Vogt hat das ganz ordentlich formuliert, indem er gesagt hat, Sami Khedira war irgendwie immer da, Christian Gentner war nie weg und Philipp Lahm, der jetzt quasi wieder so zurückgetreten ist. Von den dreien, aus diesem Dreiklang würde ich mal sagen, ist Philipp Lahm für mich der überraschendste Name, weil ich weiß nicht, Sami Khedira und Christian Gentner, da hast du schon immer irgendwie gehört, die haben immer diese Connection zum VfB aufrechterhalten, aber Philipp Lahm war schon recht weit weg, auch nach seinem Karriereende 2014. Da hast du die Connection zwischen ihm und dem VfB nicht wirklich wahrgenommen. Wie überraschend ist der Name für dich?
Das war auch für mich tatsächlich der überraschendste Name. Bin auch gespannt, ob er dann in der gleichen Intensität, wie es vielleicht ein Sammy macht, Christian hat ja eh eine andere Rolle, Christian Gentner dann eine hauptamtliche, aber ob er da in der gleichen Intensität das Geschehen verfolgt und immer wieder vor Ort ist, hat schon bei der PK ja dann angedeutet, dass er sicherlich ein bisschen mehr aus der Ferne das Geschehen beobachten wird, die VfB-Spiele natürlich so gut es geht anschaut, aber sicherlich weniger häufig im Stadion sitzen wird, als es der Sami Khedira dann künftig machen wird. Aber du hast schon recht, das war auch für mich eigentlich eine größere Überraschung, weil man immer gedacht hat, wenn er was im Vereinsfußball macht, dann irgendwie bei den Bayern, aber der scheint da irgendwie die emotionale Nähe so ein bisschen verloren zu haben, auch wenn er dort jahrelang gekickt hat und seine großen Erfolge auf Vereinsebene ja dort auch gefeiert hat, wobei wir nicht vergessen sollten, dass er beteiligt war am großartigen 2-1-Sieg gegen Manchester United damals.
Weil ich natürlich da sagen muss, dass mein damaliger Teen-Crush der deutlich bessere Außenverteidiger war in dem Spiel, nämlich Andy Hinkel, der Cristiano Ronaldo komplett abgemeldet hat. Egal.
Bevor dann, wir haben es in der letzten Folge gehört, Heiko Gerber ins Spiel kam.
Genau, richtig, bevor Heiko Gerber ins Spiel kam. So sieht's aus.
Ich möchte an der Stelle trotzdem dann nochmal ganz kurz Timo Wenzel gegen die Rangers erwähnen. Nur der Vollständigkeit halber.
Ja, gegen die Hunden ist immer gut. Da ist jeder gut. Da ist jeder gut. Vor allem, wenn man dann auch ein Tor macht. Jetzt gab's, also erstmal vielleicht noch eins, bevor wir zu PK kommen, die am nächsten Tag war und die gewisse, sag ich mal, Wellen geschlagen hat oder nach sich gezogen hat. Wie war denn das erste Feedback in der Halle auf diese drei Namen, auf die eigentliche Urverkündung? Ich kann mich noch erinnern, ein Jahr oder zwei davor, als Thomas Hitzesberger mit der Hand auf den Tisch gehauen hat und plötzlich, Leute, wir können wieder Hofbräu trinken, in die Halle geworfen hat, das Zitat, da war schon ordentlich was los. Die Leute haben sich gefreut. Wie war es denn bei den drei Namen, Dirk?
Also ich sag mal, es gab keinen Rauschzustand danach. aber es, wie ich es gerade gesagt habe, es war freundlicher und auch so leicht euphorischer Applaus, der dann aber auch schnell wieder abgeebbt ist. Also man lag sich nicht minutenlang in den Armen. Deswegen, aber man hat es schon mit Wohlwollen quittiert, dass das solche Namen dann auch jetzt sich künftig für den VfB wieder engagieren. Ja, weil ich glaube, auch beim Sami Khedira ist es trotz der Nähe zum VfB nicht selbstverständlich. Der hat eben auch eine Weltkarriere hingelegt, war bei Real, bei Juve. Berlin lassen wir ein bisschen außen vor.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, und wenn man so zuletzt ein bisschen verfolgt hat, wo der Sammy so unterwegs war, dann hat man viele Bilder aus den USA, wo er bei ESPN, glaube ich, als Experte war, war international unterwegs. Dass er jetzt, sagen wir, in der Heimat sich engagiert, ist jetzt auch nicht ganz das, wovon man einfach so ausgehen konnte. Von dem her, also auf die Frage zurückzukommen, es war schon Freude über das Ganze, über diese Nachricht. Man hat, das erfüllt ja dann die VfB-Mitglieder und Fans auch mit Stolz, wenn dann diese Legenden, die international unterwegs waren, dann auch wirklich sagen, nee, ich komme wieder zum VfB und helfe da mit, will da mithelfen. Von dem her, positive Grundstimmung nach der Verkündung da erstmal.
Und dann ging es vielleicht dem einen oder anderen Fan da draußen so ein bisschen wie mir oder auch den Mitgliedern vor Ort. So der erste Moment, die erste Reaktion ist, ja krass, drei echt starke Namen mit VfB-Vergangenheit, die sich einbringen wollen, die sich engagieren wollen. Und im zweiten Gedankengang oder ein paar Stunden später oder am Tag danach kommt so die Überlegung, ja, okay, was hat das eigentlich für Folgen, möglicherweise auch intern, auch auf andere Bereiche. Und ich glaube, das ist das, was viele Fans beschäftigt. Man hat dann auch die einen oder anderen Kommentare in der Medienlandschaft gelesen. Man hat auch gelesen, was Fans geschrieben haben. Dirk, wie würdest du das einordnen? Also mal generell vor dem Gesamtkontext dessen, was der VfB in den vergangenen Jahren personell gemacht hat. Ist da möglicherweise auch Konfliktpotenzial oder ist das alles heile, heile Segen?
Also natürlich ist Konfliktpotenzial und viele Blicke richteten sich bei der Verkündung schon in der Halle am Sonntagabend oder Spätnachmittag ja dann auch sofort auf Sven Mislintat. Der war noch in der Halle, die Mannschaft war ja da, die ging dann irgendwann, Sven Mislintat blieb da, saß dann relativ einsam in dieser Reihe, wo vorher noch die Spieler auch mitsaßen. Und natürlich haben viele, wir von oben natürlich auch gleich geschaut, klatscht er, springt er jubelnd auf, verlässt er wutentbrannt die Halle. Weil es ist natürlich, das haben wir dann die Diskussion danach auch gezeigt, da steht ja die Vertragsverlängerung aus, die Gespräche haben noch nicht begonnen und man hat ja dann jetzt doch, viele Fans haben ja jetzt die Sorge deutlichst geäußert, dass diese Personalien da eine negative Rolle spielen könnten in dem Bereich. Von dem her hat sich sehr schnell eine sehr große Aufregung, glaube ich, entsponnen aus der ganzen Nummer, vor allem dann nach der Präsentation der drei am Montag. Teilweise kann ich das absolut nachvollziehen, weil Sven Mislintat einer ist, der für viele jetzt so ein bisschen sinnbildend steht für den Weg des VfB, der nach Hitzlsperger Abgang ja dann das auch weitergeführt hat, der sich gut präsentiert, der Fanny zeigt. Aber welche Ausmaße die Diskussion dann genommen hat, schon in den letzten zwei Tagen, das ist schon extrem und finde ich jetzt auch nicht gerechtfertigt. Ne?
Also ich finde, du musst halt, das irgendwie in zwei Ebenen splitten. Zum einen, klar, die Nachwehen, das ist aber keine dieser beiden Ebenen, sondern einmal die Tatsache an sich, die Personalien an sich. Es kommt Expertise dazu, es kommt Blick von außen dazu, es kommt jemand dazu, der kleinteilige Aufgaben übernehmen kann im Bereich Rhythmisintat, die vielleicht dann die beiden eher entlasten werden. Und dann hast du halt aber die Art und Weise der Präsentation, sage ich jetzt mal. Und da bleiben für mich irgendwie 5 U hängen, 4 U hängen, ja, wenn ich das so sehe. Das ist irgendwie, für mich wirkt es unausgegoren, unkonkret, unergiebig und auch unvorbereitet. Wenn ich mir diese PK anschaue, und ich habe sie mir wirklich nochmal in ganzer Länge angeschaut, dann ist das nicht gut gemacht gewesen, nicht gut präsentiert worden. Dann wirkt das teilweise fahrig. Also ich habe den Alex Werle beispielsweise, seit der da ist, noch nie so auf seinem Stuhl hin und her zappeln sehen. Ja, und auch die, sag ich mal, diese grundsätzliche Attitüde, das immer noch ein Spruch, hey, all eyes on me, jetzt haue ich hier die Dinger raus und dann haue ich noch ein Witzchen hier und ein Witzchen da, fand ich einfach so nicht gut. Und das blieb, glaube ich, auch bei vielen Menschen hängen.
Und, ja, und deswegen,
die das beobachtet haben.
Dirk, und deswegen haben wir dich ja auch hier reingeholt. Denn du warst ja auch vor Ort bei dieser Pressekonferenz. Und ich erinnere mich beispielsweise an die Stelle, als Alexander Werle dann auch gesagt hat, ja, was der Sven jetzt denkt, weiß nicht, ihr könnt ja sehen, er steht da hinten angelehnt und guckt sich das alles an. Wir haben ja quasi als Zuschauer über diesen YouTube-Stream tatsächlich nur die Frontansicht gehabt, was da vorne auf dem Podium passiert ist. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das alles so atmosphärisch auf dich wirkte, tatsächlich auch mit vielleicht Mislintat im Hintergrund und anderen Personen, die da zugegen waren.
Also zunächst mal kam der Sven Mislintat kurz bevor es losging, auch in den Pressekonferenzraum, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er so quasi als Zuschauer, Zuhörer sich das Ganze anschaut, anhört. Kam da, stand dann hinten und dann hast du ja schon da allein, als er kam, ging es ja los zu interpretieren. Ja, kommt er jetzt, um sich demonstrativ dahinzustellen und eben so zu zeigen, ja, guck, jetzt machen die ihre Show, wie sie dann hinterher auch so ein bisschen mal in anderen Medien genannt wurde. Und ich bin auch da, betrifft mich, aber ich bin nicht Hauptakteur, aber ich schaue es mir mal an. Oder wollte ein Stück weit Einigkeit demonstrieren, sagt er, ja, ich bin Teil dessen, auch wenn das jetzt erstmal die anderen Protagonisten sind. Also schon da ging es natürlich los, was ist das für ein Zeichen, dass er jetzt da ist. Ich saß dann tatsächlich auch in einer der Stuhlreihen, um dann ordentlich Fragen stellen zu können. Und wollte mich dann auch nicht jedes Mal nach Sven Mislintat umdrehen, wie er jetzt bei jeder Antwort reagiert, weil ich habe ihn dann immer beobachten können im Laufe der Pressekonferenz. Aber ja, er war die ganze Zeit da, hat sich dann aber danach auch beeilt, den Saal wieder zu verlassen, um eben auch nicht dann nach seinen Einschätzungen gefragt zu werden und dann vielleicht auch irgendwie ja, ausweichen zu müssen, Angriffsfläche zu bieten und so weiter.
Wie wirkte die Pressekonferenz auf dich? Also würdest du da Philipp zustimmen oder wie war dein Eindruck vor Ort, also von dem, was inhaltlich dargeboten wurde?
Also tatsächlich ist sie, glaube ich, wirklich sehr relativ kurzfristig anberaumt worden, dann im Laufe des Sonntags auch, als klar war, man kann, wahrscheinlich hatte man dann irgendwann alles unter Dach und Fach, dass man es den Mitgliedern präsentieren konnte. Das ist ja so ein ganz hohes Gut, was sie immer sagen, wir können es unter unseren Mitgliedern zuerst präsentieren. Ja, okay, dann bereite ich es lieber gut vor und habe es nicht den Mitgliedern als erstes präsentiert. Ich weiß auch nicht, ob da der Schaden so groß gewesen wäre. Tatsächlich, für mich als ist ja für uns Journalisten dann auch immer so, als Fragesteller willst du konkrete Antworten und die konnte dann vor allem Alex Werle oftmals nicht so liefern und deshalb ist dieser Eindruck ja auch entstanden. Hat sicherlich mit so Beraterfunktionen zu tun, wie es jetzt Khedira Alam innehaben sollen, die schwer richtig mit einem klaren Aufgabenprofil zu benennen sind. Aber auch wenn ich sage, ich habe jetzt einen Lizenzspielerabteilungsleiter, habe schon den Mann, der es machen soll, also ist eigentlich alles gefixt und muss aber sagen, was er dann genau macht, schauen wir mal. Das ist dann halt ein bisschen doof. Und dann auf viele Fragen ist er dann halt auch ausgewichen, Alex Werle, deshalb ist da schon der Eindruck entstanden, dass man das hätte anders oder auch besser machen können. Ja.
Philipp, ganz kurz vielleicht, du hast schon den Arm gehoben. Ein Satz, der mir hängen geblieben ist, ich meine, es war bei Christian Gentner, der dann bei seinen Ausführungen ja gemeint hat, eigentlich wollte ich es erst gar nicht. Und dann hat aber Alex Werle nochmal mit mir gesprochen. Also ich hatte zuerst den Eindruck, okay, Christian Gentner, hat man dich eigentlich zwingen müssen zu der Aufgabe oder warst du sofort Feuer und Flamme? Das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, ohne das jetzt, weiß ich nicht, großartig einordnen zu können, aber da ist bei mir kurz mal die Luft stehen geblieben.
Da sind wir wieder bei den 4 U, ja, das ist... bleibe ich dabei. Das ist unausgegoren, unkonkret, unergiebig und auch unvorbereitet. Das muss man besser machen. Ja? Wenn ich dann, was hat er denn gedacht, der Herr Werle, dass man ihm jetzt, dass wir hier jetzt klatscht oder was? Oder nein, natürlich kriegt er konkrete Fragen gestellt. Also muss ich auf diese Fragen konkrete Antworten haben. Eine war von Dirk, glaube ich sogar nach der Frage, ihr habt ja eigentlich mit dem Team Rüth-Mislintat gesprochen, dass sie jetzt einen neuen Mitarbeiter bekommen. Und da wurde halt nur rumgeeiert. Schlussendlich bleibt da unterm Strich, nein, es wurde nicht gesprochen. Ja? Und dann kann ich mich nicht auf einer Seite hinstellen, wieder Alex Werle von kooperativem Führungsstil was erzählen, mach aber dann solche Sachen. Das passt für mich nicht zusammen. Ja? Auch was die Aufgabenprofile angeht, so gab es keine klare Ausarbeitung zu hören. Was machen die?
Ja, bei Gentner war es am schlimmsten, da, also blieb bei mir so hängen. Ja, gut, jetzt haben wir hier mal ein paar Stips zurück, jetzt gucken wir mal, was man dann, wenn er anfängt, schauen wir mal, was er macht. Es ist, Leute, so geht's nicht. Ja, und dann auch ein Khedira hat auf klare, konkrete Fragen nur nichtssagende Statements gehabt. Und Philipp Lahm fängt an, von seiner Wohnung zu erzählen, von seiner ersten. Also, Leute, das ist, nochmal, das meine ich mit diesen verschiedenen Ebenen. Ja, es ist, ich finde es grundsätzlich gut, dass du dir solche externe Expertise reinholst, den Blick von oben. Das ist, da werden dann auch mal Tätigkeiten, Aussagen, Handlungen in Wettbewerb gestellt, gechallenged, wie man heute sagt. Ich finde das richtig.
Wie es Herr Mistintat gerne sagt.
Wie es Herr Mistintat beispielsweise gerne sagt, ja. Und, aber das muss man besser präsentieren. Und auch die, sag ich mal, die Hierarchie der Ereignisse, ja. Da kommen wir wieder zu Dirk, von wegen, den Mitgliedern können wir es zuerst sagen. Also, das kann man vielleicht ein bisschen besser machen. Chronologisch aufbauen, damit da halt dann nicht nachher mehr Fragezeichen bei den Leuten bleiben als notwendig.
Ich glaube, also da sind wir uns ja einig, die Sache generell ist ja sehr, sehr interessant und guckt man sich auf jeden Fall erstmal an. Darum geht es nicht, sondern das höre ich bei euch beiden raus und so geht es mir auch. Es geht ja eher um die Verkaufe, um die Präsentation.
So sieht's aus.
Und ich glaube, dass kein Mitglied irgendwie vergrault gewesen wäre, wenn das jetzt nicht bei der MV am Sonntag passiert wäre, sondern wenn man das den Mitgliedern und Fans beispielsweise unter den Weihnachtsbaum gelegt hätte. So, und dann hätte man einfach noch warten können und das Ganze reifen lassen und da halt deutlich konkreter damit rausgehen.
Ja. Aber was zu dem, was du vorhin gesagt hast, wegen Christian Gentner, das, ich glaube jetzt nicht, dass man den zwingen musste. Ja. Ich glaube, für den, der hatte sich das eigentlich wahrscheinlich so seinen Lebensweg ein bisschen anders geplant.
Genau. Ja, so habe ich es auch verstanden.
Weil
ja.
diesen Job, den er da jetzt bekommt, also was Besseres kann dem ja gar nicht passieren.
Auf jeden Fall.
Ja. Und deshalb greift er da natürlich auch zu. Der hatte natürlich den Plan, jetzt beende ich meine Spielerkarriere nach dieser Saison, hab dann im Sommer, ein paar Monate lose und fang dann den neuen Job an. Jetzt, wenn die Anfrage kommt, kannst du ja nicht sagen, der fängt im November 2024 an oder 23, sondern dann musst du ja schon irgendwie ein näheres Datum präsentieren und so. Hat er sich sicherlich ein bisschen schwer getan erstmal mit dem Gedanken, dann mitten in der Saison die Karriere zu beenden und dann da gleich einzusteigen. Aber grundsätzlich ist es genau so ein Job, den er wunderbar für seinen Lebensplan, der da wunderbar passt.
Bei mir gingen alle Lampen an, sozusagen, als der Vorstandsvorsitzende mit in lässiger Pose von der Bühne den Journalisten entgegenwarf. Jetzt macht euch mal keine Sorgen. Ja? Macht euch mal locker. Also dann
entspannt
euch, genau. Also das ist, da wird es dann für mich wirklich, okay, jetzt sind alle Fühler draußen. Und unterm Strich bleibt zum einen die Fragezeichen, die nicht beantwortet werden konnten, die auf konkrete Nachfragen. Unterm Strich bleibt eben aber auch, jetzt ist mit dem Sportchef halt schon, sag ich mal, eine Situation geschaffen, dass die schwierig ist. Ja, also Vertragsverlängerung Mistintat wollten viele Leute natürlich haben, klar, steht im Raum. Er war bei uns im Podcast, hat drüber gesprochen. Er hat bei anderen Medien drüber gesprochen. Soweit ich das aus meinen Gesprächen mit Vereinsoffiziellen raushöre, ist auch da noch großes Interesse da, weiter mit ihm zu arbeiten, Vertrag zu unterzeichnen. Aber, sage ich mal, einfacher ist es nicht geworden, durch den Sonntag und den Montag jetzt diese Verhandlungen zu führen, was ja auch Werle dann gesagt hat. Wir sind beide harte Verhandler, das wird lustig, ich freue mich drauf. Ja. Und wie seht ihr das? Also ich meine, es ist eine Baustelle, die du eigentlich nicht brauchst, oder? Sind wir uns doch einig.
Ne? Also ich glaube, ich sehe es wie du. Einerseits glaube ich nicht, dass ich an den Personalien an sich und an dem, was die machen sollen, am Ende entscheidet, ob Sven Mistintat hier bleibt nicht. Oder nicht.
Ja, weil, genau, sehe ich auch so, ja.
Alex Werle hat sich entschieden, keinen Sportvorstand von extern zu holen. Da gab es ja auch mal andere Diskussionen und es ist ein ganz klares Votum pro Sven Mistintat, weil der das nicht wollte. Und wenn neuer Sportvorstand, dann einer aus dem internen Zirkel. So, also da sind sie schon mal quasi seiner Sicht der Dinge eher gefolgt. Dass er sich dann, Werle, als Sportvorstand, das Amt begleitet er ja, irgendwo Rat holen muss, um dann mit Sven Mislintat möglichst nahe auf Augenhöhe zu diskutieren, finde ich auch okay.
Und absolut, das sind richtig, jetzt, ja.
Sagen wir mal, Philipp Lahm und Semih Khedira, glaube ich, nicht die schlechtesten. Ja? Also die sind keine Transferexperten. Ja? Die haben natürlich nicht ein Beraternetzwerk oder gucken sich täglich 12 Videos an von französischen 15-Jährigen, wie die performen. Aber die haben Ahnung vom Fußball, die kennen das Geschäft, die wissen, wie ein Kader aussieht, wann ein Kader funktioniert hat in ihrer Karriere und wann er vielleicht nicht so funktioniert hat. Also das sind ja schon Experten. Also da gibt es sicherlich deutlich schlechtere, die man da bekommen kann. Sie sind vom VfB, also haben VfB-Vergangenheit. Also das finde ich absolut okay, dass man sich da, wie du es auch gesagt hast, Philipp, dass man sich da jemand ranholt, um auch die eigene Expertise einfach zu erweitern und dann vielleicht in diese Challenges mit dem Sportdirektor zu gehen.
Zumal ja Sven Mislintat, vielleicht darf ich den Einschub noch kurz machen, widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, aber Sven Mislintat ist ja jetzt auch einer, der sich ja durchaus auch sehr gerne Dinge, andere Perspektiven auch einholt und anhört und das auch auf sich wirken lässt. Das ist ja jetzt, auch wenn das vielleicht am Samstagnachmittag in München ein bisschen anders aussah, nicht einer, der immer zwingend mit dem Kopf durch die Wand will. Also
ich würde fast sagen, der steht sogar drauf.
Ja.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Lass den, setz den 3 Stunden, 4 Stunden mit Sami Khedira in einen Raum, die unterhalten sich wunderbar über Fußball. Also kann ich mir vorstellen.
Ja.
Vielleicht ohne Salzstreuer, die verschoben werden, aber da ist schon eine Basis, glaube ich, wo die dann wirklich diskutieren können. Sollen sie ja gar nicht so sehr, weil Sami und Philipp Lahm ja eher den Alex Werle dann beraten und sich mit dem austauschen. Aber so wie ich zum Beispiel den Sami kennengelernt habe, der beißt sich da rein.
Ja,
der will wissen, was läuft. Der will die Sachen verstehen. Der will ja auch lernen, hat er auch gesagt. Und das nehme ich dem total ab. Ja, der will irgendwann Manager sein, Sportvorstand, Sportdirektor. Das hat er gesagt. Der hat einen Plan und da will er auch lernen. Und da ist der Sven ein guter Partner und der Sami ist für den Sven wiederum ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, das kann schon alles passen. So.
Ich denke, also es wird auch nicht, also grundsätzlich halte ich es für ergebnisoffen, ob Sven Mislintat verlängert oder nicht. Aber es wird meiner Ansicht nach nicht dran scheitern am monetären oder an der Laufzeit und auch nicht an den Personalien.
Das glaube ich auch nicht.
Das wird am ehesten noch am Aufgabenprofil, Machtfülle, das wird diskutiert werden. Schlussendlich das, was da gerade passiert, Leute, ist Business as usual. Ja, das ist in dieser Branche so. Man kann das eleganter lösen, als es der VfB gerade tut. Definitiv, das bleibt unbestritten. Schlussendlich haben da jetzt die beiden Top-Entscheider mal schön Muskeln spielen lassen. Das ist Kräftemessen. Wir haben Eier auf den Tisch gelegt, jetzt gucken sie drauf, wie sieht's aus. Ja, und die werden eine Lösung finden, weil grundsätzlich bei beiden, glaube ich, zugrunde liegt, dass sie das Beste für den Club wollen. Das ist bei Wehrles so, das ist auch bei Mislintat so. Und so verwurzelt, wie Mislintat beispielsweise hier in dieser schönen Stadt ist mittlerweile, das gibst du auch nicht einfach so her, nur weil irgendwie, keine Ahnung, am Ende des Monats 2,50 Euro weniger auf deinem Konto sind oder sonst was. Ja. Und insofern denke ich, klar, wir werden es beobachten müssen, werden weiter darüber sprechen müssen, aber diese, sag ich mal, diese grundsätzliche Endzeitstimmung, die man beispielsweise in sozialen Netzwerken gerade wahrnehmen kann, die ist vollkommen unangebracht. Das ist Business as usual.
Ich glaube auch, weil ich wollte es ja gerade, da wollte ich ja auch noch hin, die Personalie Gentner, auch an der wird es nicht scheiden.
Nein.
Dass da jetzt ein Christian Gentner, erstens hat er keinen Streit mit dem, obwohl er damals gesagt hat, mit dem verlängern wir nicht. Das hat der Christian auch nochmal gesagt.
Das fand ich übrigens seine beste Aussage bei dieser Pressekonferenz. Ja. Ne?
Hat er gesagt, ihn hat da der Zeitpunkt irgendwie, hätte es gerne früher gewusst, aber eigentlich war d'accord und konnte es nachvollziehen. So, und also die haben jetzt per se kein Problem miteinander. Und der Philipp hat es vorhin angerissen, dass du in diesem Bereich, der ein extrem umfangreicher ist mit 30 Spielern und 8 Trainern oder 12 Trainern und so weiter, dass du da schon noch einen brauchen kannst, der sich um gewisse Dinge kümmert, wo sich dann der Sportdirektor und sein Organisationsdirektor nicht jeden Tag drum kümmern müssen, können, sollen, wollen. Warum denn nicht? Ja? Und du baust dir vielleicht für irgendwann mal noch einen auf, der auch wiederum lernen kann von Sven. Und er ist Sven und Markus Rütt unterstellt. Also der kommt ja nicht hin und sagt so, und jetzt erkläre ich denen mal die Welt.
Ja, so läuft. Sondern wir beim FC Luzern haben es so gemacht.
Genau. Ja. Und von dem her glaube ich auch, dass er grundsätzlich auch mit so einer Personalie leben kann. Und deshalb wird es auch daran nicht scheitern, außer er hat jetzt eben das Gefühl bekommen, guck mal, die treffen Entscheidungen über meinen Kopf hinweg. Und das, ich befürchte, das passiert jetzt noch sehr, sehr oft. Ja, und dann kann es Probleme geben, dann kann die Gespräche wird's erschweren. Das sehe ich auch wieder, Philipp, weil du ja erstmal auch ausbaldowern musst, was soll der Christian Gentner denn genau machen? Das ist jetzt plötzlich auch noch Teil dieser Gespräche. Das war vorhin kein Teil dieser Gespräche. Jetzt ist es plötzlich Teil dieser Gespräche. Also genau. Wird es ein bisschen komplizierter, aber ich sehe es auch so, dass von beiden Seiten, da haben wir jetzt auch nochmal reingehört die letzten 2 Tage, durchaus das Interesse da ist, diesen diese Zusammenarbeit, die ja wirklich gut war, zu verlängern. Und wenn da jetzt jemand sagt, das sind Hürden, die es Alex Wehrle bewusst aufstellt, weil er will, dass es am Ende scheitert. Ich glaube, da liegt man falsch.
Da liegt man falsch, definitiv. Ja, das ist wirklich das, was wir zurückgespielt bekommen aus dem Club. Wir haben natürlich versucht, auch Sven Mislintat zu einer Aussage zu bewegen. Das wird er nicht tun erstmal. Das finde ich aber auch logisch, konsequent und richtig, weil jetzt guckt man sich das alles an, geht in die Gespräche. Und dann kann man ja vielleicht irgendwann mal einen Zwischenstand geben. Und vielleicht nochmal zu der mein letzter Kreis zu der Gentner-Geschichte, Personalie. Das ist genau das, was er, Sven Mislintat in dem Fall, ja gut kennt aus Dortmund. Er ist so großgezogen worden von Susi Zorg, von Michael Zorg. Er betont immer wieder, hat es auch bei uns im Podcast gemacht, glaube ich, wie wichtig ihm das war, ihn als den Zorg jetzt als Mentor zu haben. Er durfte da wachsen, groß werden. Genau die Situation ist jetzt mit Gentner quasi und ihm gegeben. Später hat Dortmund nochmal gemacht mit dem Kollegen Kehl. Ein Fehler war es in beiden Ebenen nicht, oder bei beiden Personalien nicht. Insofern, ich würde das deutlich, deutlich, deutlich tiefer hängen, als das viele Menschen tun. Und bin auch wirklich nicht allzu pessimistisch, dass man nicht doch, trotz aller Probleme, die sich jetzt selbst geschaffen wurden, der VfB ist nun mal der VfB, irgendwann zu einer Lösung kommen wird, die allen Seiten taugt. Und dann kann man hier weiterarbeiten mit der Konsequenz und auch dem Erfolg, wie es eben seit 2019 der Fall ist, seit er hier ist. Also da bin ich positiv gestimmt.
Man muss ja auch sagen, keiner der drei könnte jetzt ad hoc an Sven Mislintat ersetzen.
Nee,
auch,
ja. Nee.
Also,
das ist ja der wichtigste sagen, Kernpunkt
wenn,
eigentlich.
Weil das auch viele denken, jetzt hat man die geholt, damit man den wegschicken kann. Geht nicht. Ja? Also Philipp Lahm hat Erfahrungen berufliche auf anderer Ebene. Sami Khedira sieht sich als Lernender mit Fußballerfahrung, der Management-Lehrgang absolviert. Christian Gentner hat jetzt gerade seinen Management-Lehrgang DFL, DFB absolviert, hat sicherlich auch noch nicht das Zeug, da das alleinige Sagen als Sportdirektor zu haben. Also die sind in dem Sinne keine Gefahr für Sven Mislintat, dass man sagt, komm, wir schicken den weg, weil jetzt haben wir ja drei, die den Job machen. Das geht nicht.
Ich glaube noch nicht mal, dass du in dieses Fahrwasser kommst, zu viele Köche und nur einen Brei. Weil schlussendlich wird es bei den vier Kernentscheidern bleiben. Das sind Rütt, Mislintat, Krücken und Materazzo. Das war nämlich auch oder ist eine Konstellation, die diesen Weg seit 2019 so stark gemacht hat, dass man eben nicht mit Hinz und Kunz erst noch sprechen musste, um dann irgendwas zu tun, sondern dass es ein relativ kleiner Kreis war. Ja, der wird jetzt eben erweitert durch, aber eben erweitert nur durch, sag ich mal hier, der Philipp Lahm hat es ja sogar, glaube ich, wörtlich gesagt, oder zumindest kam es bei mir zwischen den Zeilen so an, hier habt ihr meine Expertise, macht damit, was ihr wollt. Ja, das heißt ja nicht, dass er in irgendeiner Form Entscheidungskompetenz damit einhergeht.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich glaube, das ist auch, und hoffe auch, dass das gut rübergekommen ist. Im Kern ist das nichts, wie Dirk gesagt hat, wo jetzt Sven Mislintat befürchten müsste, dass ihm irgendjemand einen Posten wegnimmt. Aber ich glaube, es geht dann eher um dieses Gefühl oder wie man sagen würde, vom Feeling her. Hat er damit noch ein gutes Gefühl oder ein weniger gutes? Und das weiß halt am Ende
des Tages nur er. Ist ja gerade an die Möller durch die Tür reingekommen. Sehr gut,
vielleicht.
Christian. Sehr gut,
Christian. Aber, und das können wir, glaube ich, auch abschließend sagen, mal wieder eine schöne Pressekonferenz beim VfB Stuttgart. Interessante Pressekonferenzen haben mehr Tradition als RB Leipzig. Wurde mal wieder Zeit, würde ich sagen. Dirk Preiss, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung zu dem ganzen Themenkomplex und wir bleiben da natürlich auch für euch da draußen dran.
Ja, vielen Dank und euch weiterhin viel Spaß in dieser Folge.
Werbung next.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Manche sagen, die Zeit zwischen dem Werbeblock und dem NLZ Newsflash ist die angenehmste, weil die zwei Vögel da am wenigsten reden. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren, aber ich kann euch sagen, jetzt kommt das Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Sehr schön, Christian, sehr schön. Sehr schön. Ich hatte schon mehrfach Gänsehaut heute. Es ist wirklich gut, wieder mit dir hier zu stehen und über den VfB zu sprechen. Und jetzt sprechen wir erstmals, nee, eigentlich nicht erstmals, den Dirk hatte ja schon in unserer Abwesenheit den Heiko Gerber, den Trainer, zu Gast. Aber wir sprechen jetzt trotzdem über die Frauen, wollen das jetzt regelmäßig bringen, bauen das erstmal in den NLZ-Bereich ein, weil wir noch keine bessere Idee gefunden haben. Aber wir können von einem perfekten Saisonstart sprechen für die Damen. Mit zwei kleinen Wermutstropfen. Einmal ein Kreuzbandriss bei Vanessa Freier. Gute Besserung an dieser Stelle ebenfalls an Celine Philipp aus dem Meniskusriss. Die wird nicht ganz so viel fehlen, aber eben auch eine Weile. Kommt schnell zurück, die Damen. Und vielleicht kommt dann auch wieder zum aktuellen Tabellenführer zurück. Denn das sind die Frauen gerade nach zwei Spielen, zwei Siegen. Am Wochenende geht's zum TV Aldingen. Das ist, wenn ich das sehe, Remseck-Alding, also ist das fast ein Derby, ja, wenn man das so sagen möchte.
Guck mich nicht so an, fragen, ob ich weiß ganz garantiert nicht, wo das liegt. Ja?
Der Geografie-Pavlitsch, ja gut, okay. Wir werden nächste Woche draufschauen und gucken, ob wir von einem 9-Punkte-Start sprechen können dann für die VfB-Damen. Beim VfB-2 können wir das nicht, denn es sind nur 11 Punkte aus den ersten Spielen und Platz 4. Man hat auch schon ein Spiel verloren, aber nur eines. Das drei schon, Siege, zwei Unentschieden für Frank Farnos und seine Truppe.
Das ist schon solide, ne?
Das ist sehr solide, vor allem, weil man mehrfach Spiele gedreht hat. Ja, die also am Anfang, und man lag, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal hier und da 0-2 zurück, kam dann noch zu Punkten. Und am Abend gegen Freiburg, auch da wieder ein Derby, vor Aufnahmeschluss, noch nicht gespielt, 17 Uhr. Wenn ihr also die Folge hört am Donnerstag, kennt ihr das Ergebnis wahrscheinlich schon. Dann geht's am Wochenende, am Sonntag im Gazi-Stadion gegen Aalen. Dann wie immer auch im Livestream bei Leaks, ja, könnt ihr euch reinziehen. Die Jungs vom VfB SCR kommentieren, der Ricky und der Butze, soweit ich weiß. Vielleicht schaffe ich es auch noch vorbeizublicken. Wollt's ursprünglich kommentieren, aber wie gesagt, mir geht's noch nicht so gut.
Geballte Podcast-Kompetenz.
So sieht's aus. Und bis dahin vertreiben wir euch die Zeit mit einem Interview mit Marcel Zögler. Das findet ihr in der App, denn der hat ja schon für die Blauen gespielt. Er hat, für die Blauen hat er noch nicht gespielt. Er spielt für Freiburg, hat für den VfB 2 gespielt. Sollte zu den Blauen kommen, hat es dann nicht getan. Jürgen Frey, unser Mann am Ball sozusagen, hat mit ihm gesprochen. Lesenswert. Zieht euch rein in der App und da findet ihr dann auch am Wochenende, sogar jetzt schon, ein bisschen was zu den Länderspielreisenden aus der U19. Ja, da ist man mit 4 Spielen in der Saison, 2 Niederlagen nicht so gut gestartet, Platz 7. Zuletzt am Wochenende aber 3-1 im Pokal bei 1860, bekommt jetzt Bayer 04 auswärts, kennt man von letztem Jahr im Pokal, hat man sie geschlagen, die Jungs, unterm Bayerkreuz. Und am Wochenende ist spielfrei, weil Länderspielpause schon. Unterwegs sind Simon, Di Benedetto, Ulrich, Acevedo und Raimund für die DFB U18. Thomas Castanaras hat den Verband gewechselt, wurde von Hannes Wolf, dem ehemaligen VfB-Trainer, jetzt DFB U20-Trainer, überredet. Ist jetzt deutscher Nationalspieler, wird wahrscheinlich zu seinem Debüt kommen in der Länderspielpause. Und dann hat man wahrscheinlich auch noch andere Spieler, die unterwegs sein werden, beispielsweise Colin Farnerud, der eine Wahnsinnssaison bisher spielt. Also alles, was ich bis eben von ihm gesehen habe, das ist richtig, richtig starker Neuzugang. Bin ich gespannt. Werde nächste Woche auch mal mit Nico Willig ausführlicher sprechen, was er denn zu ihm sagt. Und das war's bei der Mannschaft von den Reisenden, denn im deutschen U19-Kader ist kein VfB-Spieler. Bisschen ungewöhnlich.
Aber da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt da ja auch noch was nach. Ich weiß nicht, wie da die Entwicklung ist, aber auch darüber kannst du sicher mal mit Nico Willig sprechen. Und auch, wie gesagt, sehr interessant, vielleicht die interessanteste Personalie, der Verbandswechsel von Thomas Castanaras. Das ist, denke ich, ein Versprechen in die Zukunft.
Ja, ich bin gespannt. Man darf ja, die FIFA hat die Regeln ja deutlich, sag ich mal, erleichtert. Man darf ja hin und her wechseln im Jugendbereich, so oft man möchte. Man kann sogar noch 3 A-Länderspiele gemacht haben und darf dann noch final entscheiden, wenn man irgendwie, also ich habe gestern mich versucht, in die Regel einzulesen, das ist irgendwie freakig, aber bin gespannt, wie er sich schlägt und ist dann natürlich auch eine Auszeichnung für seine Qualität. Das erste Gespräch fand schon vor der Sommervorbereitung statt. Hannes Wolf war hier, hat mit ihm gesprochen, dann die Sommervorbereitung, die richtig gut war, haben wir ja berichtet drüber, dann die Verletzung, das Comeback, jetzt war er 4-mal schon im Bundesliga-Kader, Materazzo sagt, ganz knapp vor dem ersten Einsatz. Und jetzt wird er vielleicht für die U20 zu ersten Einsätzen kommen. Das gilt auch für Laurin Preuß und den Spieler, den Neuzugang vom SV Waldhof Mannheim mit dem wunderschönen Namen Jarzinho Malanga. Ja? Die wurden nämlich von Christian Wick für die deutsche U17 nominiert und spielen nächste Woche in Duisburg ein Turnier gegen Uruguay, Belgien und Israel.
Sehr, sehr stark. Der Name, wunderbar. Möchtest du noch einmal sagen, wie ein Gedicht?
Bevor ich noch wieder husten muss, Jarzinho Malanga.
Herausragend. Das an der Stelle unser kleiner Ritt durch die anderen Bereiche beim VfB Stuttgart. Und ich denke, wir werden das natürlich genauso wie ihr sehr interessiert beobachten. Auch die Länderspielpause, auch wie es bei der U21 weitergeht. Jetzt englische Woche und dann eben auch am Wochenende. Und am Wochenende findet auch das nächste Bundesligaspiel statt. Das VfB Stuttgart zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist: A, feiert der VfB seinen ersten Sieg an diesem Wochenende in der laufenden Bundesliga-Saison? Ich nehme es vorweg, ich bin latent optimistisch. Und die zweite Frage ist, kommt die Marketingabteilung dann vielleicht auf die Idee, in diesem Fall T-Shirts zu drucken mit Europa League Sieger Besieger?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht.
Und ich bin nicht so optimistisch wie du, was den Dreier gegen Frankfurt angeht. Möglich ist er, aber die sind schon ziemlich, ziemlich stark unterwegs.
Dann machen wir das wieder dialektisch. Du bringst die Anti-Argumente und ich die Pro-Argumente.
Erstmal möchte ich betonen, für mich ist dieses Spiel ein absolutes Highlight-Spiel. Ja? Für mich, ihr könnt gern die alten Folgen von uns durchhören. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Eine Saison ohne Spiele gegen Frankfurt ist für mich keine Bundesliga-Saison. Das ist das geilste Spiel aus VfB-Sicht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher mit dem Papa an der Hand im Waldstadion war und den Parkplatz und dahin laufen. Und diese Wahnsinnsspiele, die es schon gab zwischen beiden Clubs, sowohl dort als auch hier. Und die tollen Fans auf beiden Seiten, auch wenn sich Einzelne in Marseille am Abend absolut daneben benommen haben. Aber das ist für mich ein absolutes Highlight in der Saison. Für viele andere geht's, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Und darauf freue ich mich am meisten. Ja.
Du hast recht, es sind absolute Highlights zu Hause und auswärts. Wenn es übrigens eine Person gäbe aus dem Kosmos von Eintracht Frankfurt, mit der ich mich gerne mal unterhalten würde, das ist kein Scherz, dann wäre das der Typ, der bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt auf den Tormusikknopf drückt. Weil ich es sehr faszinierend finde, dass die Tormusik in dem Moment startet, in dem Moment, als der Ball die Linie überquert, da geht das da schon los. Ich glaube, andere Leute an der Regie, an irgendwelchen Knöpfen im Stadion müssen da erstmal ein bisschen schalten und überlegen, wo muss ich jetzt hindrücken. Bei Eintracht Frankfurt, also das ist ja, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt.
Für mich wäre es tatsächlich Sebastian Rode.
Ja, auch sehr interessant.
Das für mich ein am Anfang war es ein Mysterium. Wieso kickt dieser Club nur bei den ganz, dieser Typ nur bei den ganz großen Clubs, ja? Aber mittlerweile siehst du es halt einfach. Und das ist also wirklich sehr, sehr deutlich. Das kannst du nicht übersehen. Das ist ein Riesenkicker, ein Anführer, wie er im Buch steht. Und glaube ich auch einfach ein richtig solider Typ, ja? Sportlich ist natürlich auch ein Highlight. Denn Frankfurt ist nicht nur Europapokalsieger amtierender, ist Champions League Club, hat in Marseille gewonnen, auswärts unter Begleitumständen, die nicht einfach sind, weil im Velodrom, unabhängig was auf den Tribünen los ist, zu kicken, ist eine Ansage. Ja, wenn das voll ist mit knapp 65.000, 70.000, ist das eine richtig irre Hütte. Da gewinnst du 1-0, hättest glaube ich 2-0 gewinnen können. Das ist wirklich ein Brocken für den VfB, aber vielleicht liegt genau darin, nämlich in diesem Dreitagesrhythmus, die Chance für den VfB, oder?
Exakt. Auch weil der VfB das ja schon ein Stück weit kennt und vielleicht da auch einfach Dinge rausziehen kann. Denn der VfB hat schon in Köln gespielt, nachdem die drei Tage vorher in Ungarn gespielt haben. Der VfB hatte jetzt eben die Bayern in diesem Champions-League-Sandwich. Und jetzt, okay, es ist der eine Tag mehr. Ne? Frankfurt hat am Dienstagabend gespielt, dann am Samstagnachmittag in Stuttgart. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sowohl körperlich als auch mental das eine Geschichte ist, wo der VfB durchaus was machen kann. Ich erinnere da beispielsweise, wir hatten es gerade mit Dirk Preis vorher angesprochen, das 2-1 gegen Manchester United. Jeder erinnert sich an das 2-1 gegen Manchester United. Erinnert sich irgendjemand von euch da draußen noch, welches Spiel danach stattgefunden hat?
Ja, ja,
ich sag's euch, es war ein 0-0 gegen den ersten FC Köln zu Hause, meine ich, ein sehr schnödes, langweiliges Spiel, wo einfach nicht viel ging. Es war echt kein guter Kick vom VfB. Worauf ich hinaus will, nach so einem Highlight, wie es für die Eintracht ist, erster Champions-League-Sieg in der Geschichte, kann ich mir doch durchaus vorstellen, nicht nur, dass Oliver Glasner ein bisschen rotiert, sondern auch, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, mit ihren Köpfen vielleicht nicht ganz in Stuttgart anwesend sein werden und da sehe ich eine Chance.
Wenn wir schon beim Kaffeesatz lesen sind, ja, dann führe ich dagegen an, letztes Spiel vor der Pause, da knallst du halt nochmal alles raus. Ja, und dann weißt du, du hast 2 Wochen ein bisschen weniger. Ne? Aber gut, Players to watch beim Gegner. Ich habe 2, wen hast du?
Die Frage stellt sich natürlich, wer überhaupt spielen wird, aber gerade Rode ist so jemand, den ich auf jeden Fall im Blick behalten würde. Und dann, jeder, der das Spiel in Marseille gesehen hat, der Kollege aus Fernost ist mir da sehr...
Daichi Kamada?
Ja.
Ja, ist natürlich eine Ansage, was der kickt. So letzte Saison und jetzt wieder. Wollte gehen, wollte zu Benfica, man hat ihn nicht gelassen. Jetzt hat er quasi den neuen, die neue Rolle von... Kostic übernommen, nicht auf der Position, aber als, sag ich mal, Frontmann der Offensive, ja, der die Frankfurter Offensive anleitet, anführt, spielt eine überragende Saison. Ja.
Ich weiß übrigens nicht, ob man beim DFB sich überhaupt schon so sehr im Klaren ist, auf was für einen Gegner man da bei der WM trifft. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, weil ja Japan der erste DFB-Gegner ist, kurzer Ausblick, ich weiß, hat jetzt nichts zu tun, aber die Leute kennen uns ja, dass wir manchmal ein bisschen abschweifen. Aber ey, die Japaner... Guck dir mal den Kader an, die haben so geile Kicker in ihren Reihen. Also da ist ja Kamada nur einer davon, beim VfB kennen wir auch mindestens einen, eher sogar 2.
Ja.
Auch international, Japan hat echt super Spieler
hervorgebracht. Naja, die Hälfte spielt ja in der Bundesliga mittlerweile. So ja, Itakura, der jetzt verletzt ist von Mönchengladbach, dann noch dieser Abwehrchef von Schalke, dessen Namen ich noch nicht weiß, geläufig und so weiter. Ja, also, klar, ich glaube, da wissen einige noch gar nicht, was da für ein Brocken zum Anfang
das glaube ich auch
auf
nicht.
Die Deutschen wartet.
Aber für zum mich, Spiel, ja.
Warte, ich muss doch meine 2 Spieler noch, bitte. Jesper Lindström.
Ja.
Getroffen in Marseille, nicht zu Unrecht in meiner Kicker Interactive 11 natürlich.
Ja, den muss der natürlich rauslassen.
Den muss ich mir rauslassen. Geiler Spieler, sehr filigran, feingliedrig, offensiv stark und Ansgar, der geilste Schnörres der Liga, Knauf, ja, von Borussia Dortmund zum Frankfurt gekommen. Offensiver Flügelmann, das sind so die beiden, die echt für mich den Unterschied ausmachen können. Knauf war, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, der letzte Entscheider im Spiel gegen Frankfurt, hat das letzte Siegtor für die Eintracht gemacht gegen den VfB, von außen reingezogen, dann flach ins Eck. Meine ich mich zu erinnern, nagelt mich nicht drauf fest, ihr werdet es aber trotzdem wahrscheinlich tun.
Es gab
wenn, dann info@meinvfb.de, Twitter, Facebook, Instagram, ihr wisst wo.
Ich erinnere mich noch an einen Kicker, der übrigens auch bei der WM dabei sein wird, Aydin Rustic, der Australier. Der hat damals 2 Tore geschossen, nachdem er eingewechselt wurde in Stuttgart. Ist mittlerweile aber nicht mehr im Kader der Eintracht.
Weißt du übrigens, wer als 17-Jähriger gerade seine erste Nominierung für die Socceroos bekommen hat, für die australische Nationalmannschaft?
Du wirst es mir gleich sagen.
Ein gewisser Herr Kuol.
So.
Allerdings nicht der Alu vom VfB, sondern sein kleiner Bruder Garang, der ist jetzt für die Testspiele, die letzten, glaube ich, vor der WM, zum ersten Mal in Kader berufen worden, mit zarten 17 Jahren und hat gleich mal einen rausgehauen bei der PK, warum er denn jetzt seinen Bruder überholt hat. Er hat gemeint, ja, ich habe ein bisschen mit ihm gerungen. Dann habe ich mir angeguckt und sag mal, was ist mit dir los eigentlich? Dann hat er die Lache auf seiner Seite gehabt, wie er ihn quasi überholt hat, aber... Man wird es dann sehen, ob er es wirklich schafft in den finalen Kader.
Also wenn wir dann schon so einen kleinen Sprung auch in die nationalen Verbände haben, dann nenne ich dir tatsächlich noch einen Spieler abschließend aus der Eintracht, den ich sehr interessant finde. Und das ist, wenn ich so sagen darf, der Nationaltorhüter der Herzen, Kevin Trapp. Der, ich weiß nicht, wo er eigentlich Manuel Neuer nachstehen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hält überragend, mitverantwortlich für den Europa-League-Triumph. Für mich ein sehr, sehr guter Keeper.
Jetzt aber das Letzte. Bisschen, was wir über Frankfurt sprechen. Danach kommen wir nochmal zum VfB.
Dafür sind wir ja da.
Was sagt denn eigentlich unser Taktikexperte zu dem Spiel? Jonas, Bühne frei.
Die MeinVfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit Eintracht Frankfurt erwartet den VfB Stuttgart eine Mannschaft, die sehr übers Pressing kommt, wie auch letzte Saison schon, und die auch flexibel aufgestellt ist im Moment. In der Champions League haben sie zuletzt mit bisschen mehr Absicherung gespielt, mit Fünferkette, davor sehr viel Viererkette. Das Ballbesitzspiel ist nicht besonders bemerkenswert, es ist eher eine Schwäche von ihnen. Da haben sie oft das Problem, dass sich die Spieler im Aufbau ein bisschen gegenseitig blockieren. Die Sechser bewegen sich teilweise sehr viel und lassen dadurch aber auch ihre Grundpositionen dann teilweise offen. Solche Dinge sollte der VfB versuchen auszunutzen und zumindest mit phasenweise hohem Pressing, die eben zu Ballverlusten zu zwingen. Wenn Frankfurt dann ins letzte Drittel kommt, dann können sie durchaus überzeugend sein. Die sind vorne extrem beweglich aufgestellt und flexibel. Mit Kolo Muani zum Beispiel haben sie einen Spieler, der ja eine bisschen ungewöhnliche Besetzung ist für die einzige Spitze, der sehr viel ausweicht auch. Und Mario Götze ist dann auf der 10 jemand, der diesem ganzen Gewusel da vorne sehr viel Balance gibt, der dann in den richtigen Momenten die richtigen Räume besetzt und eben dieses Gebilde da vorne miteinander verknüpft. Das Prunkstück ist aber bei Frankfurt natürlich das Pressing. Normalerweise verteidigen sie jedenfalls sehr konsequent nach vorne. Sie sind eine der Mannschaften der Liga, die am meisten durchsichern. Also wenn ein Spieler auf den Ball rausrückt, dass dann der nächste Spieler nachschiebt, den absichert, dann noch der nächste eben nachschiebt und diesen Spieler wiederum absichert und so weiter und so fort, sodass Frankfurt eben in Ballnähe immer kompakt und druckvoll bleibt. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass dabei eben in den ballfernen Räumen ihnen so ein bisschen die Spieler ausgehen und dann eben nicht mehr genügend Spieler übrig sind, die diese Räume dann verteidigen können. Zum Beispiel, wenn es der VfB schafft, über außen mal durchzubrechen, dann ist es wichtig, den Strafraum sehr schnell zu besetzen und vor allem auch auf den zweiten Pfosten zu gehen, weil ihnen da eben dann tendenziell die Spieler fehlen. Und nach ähnlichen Mustern kann man eben generell dieses nach vorne Verteidigen von Frankfurt mit sehr viel Tiefe, sehr viel Tempo und vertikalem Spiel nach vorne kontern. Und das könnte auch der Kern der Strategie des VfB Stuttgart werden gegen Eintracht Frankfurt.
Vielen Dank, Jonas Bischofberger. Wie immer mit dem, ich würde sagen, im Gegensatz zu uns, fundierten Einblick in den bitte. Gegner des VfB Stuttgart. Und sehr interessant, ich habe mir dieses Marseille-Spiel am Dienstagabend angeschaut und die haben das 1-0 gewonnen, ja. Aber, das klang ja gerade so ein bisschen raus, die Eintracht hat Olympique vor allem im zweiten Durchgang schon massiv Räume angeboten. Da waren im Zentrum, auch auf den Flügeln, massive Lücken, nur weiß gar nicht, also Olympique Marseille war so schlecht. Also die kriegen im Spielaufbau echt sehr, sehr wenig hin. Da gab es nur sehr wenige Chancen. Aber allein, was es da zwischen der 60. und 90. an sich bietenden Räumen gab, war massiv. Und wenn der VfB es schafft, in die Räume reinzukommen und die zu nutzen, und das wird Pellegrino Matarazzo sich anschauen mit seinem Team, dann bin ich wieder hier positiv gestimmt.
Ist für mich auch der Schlüssel. Und jetzt kommen wir wirklich endgültig nochmal zum VfB. Nicht nur für das Spiel gegen Frankfurt, sondern auch für die nächsten Wochen, die dann kommen bis zur WM-Pause. Der VfB hat seine Waffen genau da. Umschaltspiel, Schnelligkeit, Speed, Vertikalität. Ja, das heißt, du bist jetzt immer wieder mal in Ansätzen gesehen, aber noch nie so über 90 Minuten. So kam es mir zumindest vor, wenn ich wirklich nicht alles gesehen habe in voller Länge durch den Krankenhausaufenthalt und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, dass da noch nicht alles ausgeschöpft wurde, was man ausschöpfen kann. Da spreche ich insbesondere den Kollegen Silas an, aber eben auch so Jungs wie beispielsweise Perea, der bisher von der Bank oft kam, noch nie in irgendeiner Form ein Faktor war, für mich zumindest nicht.
Tomasch
spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Da muss definitiv eine Schippe drauf. Und wiederum positiv hervorzuheben ist für mich der, den wir in unserer Saisonprognose noch als Spieler der Saison intronisieren wollten sozusagen, Chris Führig, der macht das gut. Aber auch er hat noch, finde ich, oftmals so, sag ich mal, Szenen, Elemente drin, die eher verzögern, als eben diese Vertikalität zu fördern mit Speed. Ja, das muss besser werden, weil sonst hast du ja tendenziell einfach weniger Möglichkeiten, auch Tore zu erzielen. Ja, der VfB ist aktuell keine Mannschaft, der jetzt sauber aus dem Positionsspiel agiert, aufbaut und dann plötzlich stehen drei Mann im 16er und einer muss nur noch einen Fuß hinhalten. Das ist der VfB gerade nicht, sondern er ist eine Mannschaft, die mit schnellen Vorstößen zum Ziel kommen muss und die sind mir noch nicht ausgeprägt genug.
Man könnte fast sagen, bei all den eben genannten Spielern, Perea, Tomasch, Silas, Führig, eine Prise mehr Dinos Mavropanos. Und dann läuft das.
Ja, der Greek Freak habe ich gestern Abend übrigens. Ich habe nicht Marseille gegen Frankfurt zu Ende geschaut, sondern ich bin auf Magenta Sport geswitcht und habe mir dann Deutschland gegen Griechenland im Basketball angeschaut. Ein Wahnsinnsspiel. Ja, und nichtsdestotrotz, Mavropanos macht das sehr gut. Ja. Ja, macht das sehr, sehr gut. Vor allem, also nicht die Art und Weise, wie er es macht. Also diese Wucht und das Galoppierende und jetzt gehe ich und mache den Lucio und alles geht mir aus dem Weg, sonst bist du fällig. Sondern was mir am meisten gefällt, und da hat er
eine signifikante Entwicklung vorzuweisen im Vergleich zur letzten Saison, ist die Auswahl der Momente.
Exakt. Exakt. Das ist sehr wohl bedacht. Er macht das nicht kopflos. Er schaut genau, wann ist die zweite Situation, vielleicht, wann ich das machen kann, und dann versucht das. Aber er würde nie diesen Raum aufgeben und dann hinten alles offen lassen, damit der VfB dann wieder in den gefährlichen Gegenzug kommt. Das ist mir auch aufgefallen, wie überhaupt ich in den ersten Saisonspielen, auch wenn der VfB noch keinen Sieg gefeiert hat, aber ich finde, wenn du es anders siehst, widersprich mir, aber ich finde, der VfB legt eine durchaus reifere defensive Stabilität hin. Also auch nochmal mit Blick auf das München-Spiel, wenn Pellegrino Matarazzo sagt, wir müssen leiden. So viel haben sie eigentlich gar nicht leiden müssen, weil sie es defensiv ganz ordentlich gemacht haben. Also da habe ich schon einen Schritt nach vorne gesehen.
Ja, liegt für mich aber eher im Gesamtverbund, denn in der letzten Reihe. Ich finde, der VfB hat da echt ein Thema weiterhin. Er hat letzte Saison sehr viele Tore bekommen, er hat vorletzte Saison sehr viele Tore bekommen und er ist auch jetzt schon wieder.
Es sind 7, glaube ich.
Ja, hier und da, es ist nicht die Menge vielleicht, aber es ist hier und da, für mich waren es 10 dabei, da muss ich sagen, hey, irgendwann müsst ihr mal ein bisschen in sich, in euch geschlossener werden, da hinten drin, ja. Ist definitiv was, was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, finde ich, denn bisher, wie gesagt, da schließt sich der Kreis, waren sie halt nicht so stark, dass sie sagen können, wir schießen einfach ein Tor mehr. Ne, als der Gegner. Also glaub, das, was wir bekommen haben.
Ja. Ich glaube, dass auch vor dem Hintergrund gerade dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt sehr, sehr richtig kommt, sehr, sehr gelegen kommt. Viele Komponenten, die wir gerade versucht haben, so ein bisschen einzuordnen. Und dann ist auch wieder Länderspielpause, wo wir dann in der nächsten Woche auch mal wieder zum ersten Mal so ein bisschen Luft holen können und anschauen können, auch datenbasiert und auch nicht so datenbasiert, wo denn der VfB steht, wo er vielleicht besser ist, wo er vielleicht schlechter ist, wo die Baustellen sind. Und ja, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, ne? Wenn sie das halt jetzt am Samstag nicht gewinnen, dann haben sie einfach noch keinen Saisonsieg. Und dann wird es halt immer ein bisschen grummelig und mummelig. Aber ich bin tatsächlich guter Dinge. Ich bin der Meinung, ich tippe, dass der VfB dieses Spiel 2-1 gewinnen wird.
Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit einem Freund meines Vaters zu sprechen, der mit ihm immer die Spiele schaut. Die sind ja so eine Männerrunde, Rentnerrunde, die gucken die Spiele und so weiter. Und er sagte mir, Habosch, eigentlich der jetzt auch lange, wenn sie 30 Mal Unentschieden spielen. Dann verlierst 2, gewinnst 2, hast 36 Punkte, das langt heutzutage.
Das habe ich meinem Bruder gesagt. Ich habe ihm das im Spaß genauso gesagt. Du kannst auch 31 Mal Unentschieden spielen, ja, und dann gewinnst du halt das Letzte noch.
Das sind die absolute Stammtischrechnungen, großartig. Ja, gut. Also, liebe Leute, das war die 125. Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Halt, Zahlendreher, die 215.
Oh, Gottes Willen. Ja, siehste?
Da wolltest du fast ein kleineres Jubiläum. Du wolltest uns kleiner machen, als wir eigentlich sind.
Ja. Es tut mir leid. Ich bin, alles wie gesagt, gut, noch nicht so ganz auf dem Dampfer.
Die beste Nachricht ist, du bist da. Wir beide sind da. Ihr hört uns hoffentlich zu und bleibt weiter treue Hörerinnen und Hörer. Das können wir, glaube ich, abschließend einfach nochmal sagen. Freuen uns wahnsinnig über das, was wir da auch an Zuschriften, an Nachrichten, an persönlichen Botschaften bekommen haben. Bei mir ist tatsächlich auch mal vielleicht die ein oder andere Träne gekullert, das gebe ich gerne zu.
Christian!
Weil das schon auch schön ist, wenn man dann merkt, dass das, was man macht, dann auch geschätzt wird. In diesem Sinne, Philipp, ihr seht es nicht, weil ihr uns nur hört, aber ich nehme dich gleich in den Arm dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Schön, dass du wieder da bist. Leute. Macht's gut. Ja, ebenfalls, Christian, ebenfalls. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.
Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.